Mein Plan für heute war ja eigentlich folgender. Ganz am Anfang ein Einstieg zum Auflockern.
Hallo, einen Hühnerkebab bitte. Danke.
So gut.
Dann ein bisschen Dynamik reinbringen und dadurch eine gewisse Spannung aufbauen. Danach mein heutiges Gespräch ganz vage anteasern.
Ich freue mich schon extrem auf den Termin, auf das Treffen, auf das Interview.
Zwischendurch eine kurze Info.
Das ist jetzt ein anderes Mikro. Ich bin nämlich zu früh dran und mache jetzt einen Mikrotest. Was macht man, wenn man zu früh dran ist? Man schaut ins Handy und habe da jetzt was extrem Spannendes gefunden. Und zwar gibt es jetzt auf Twitter die Funktion, sozusagen Audio-Tweets abzugeben. Und das finde ich extrem spannend. Genau sowas hat noch gefehlt.
Und dann endlich das Gespräch. Aber wirklich nur die wichtigsten Sequenzen, die besten Sätze. Maximal 20 Minuten. Das war der Plan. Die Realität schaut aber anders aus. Ich habe nämlich ein Gespräch geführt, das ich euch wirklich nicht vorenthalten will. 20 Minuten reichen da einfach nicht. Ich war nämlich mit Monika Kalcic von Ö1 auf der Prater Hauptallee spazieren. Und ich kann euch sagen, das war für mich sicher eines der spannendsten Gespräche, die ich überhaupt über das Thema Audio je geführt habe. Für alle, die sie vielleicht nicht kennen, Monika Kalcic bewegt sich seit über 20 Jahren in der Welt des Audios. Sie arbeitet bei Ö1 und ist dort in der Kulturabteilung tätig. Sie moderiert dort, führt Regie. Sie ist eine wirkliche Audio-Storytelling-Expertin und beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dem Thema Podcast. Und das macht Sinn, weil man findet mittlerweile wirklich viele Ö1-Inhalte auf den diversen Podcast-Plattformen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel aus diesem Gespräch mitnehmen können, deshalb will ich es euch nicht vorenthalten. Hier also unser Spaziergang in 4 Teilen. Teil 1. Wenn dein Podcast nach 7 Tagen gelöscht werden muss.
Es gibt sehr viele Sendungen mittlerweile, die man in Ö1 hören kann, ganz klassisch als Live-Radio. Und dann werden sie auch im Internet angeboten auf den Podcatchern deines Vertrauens. Und da gibt es Serien wie Betrifft Geschichte, das sind jeweils 5 Minuten. Da gibt es ganz klassisch aber auch das Mittagsjournal oder auch längere Formate wie das Radiokolleg oder auch unsere wöchentliche dokumentarische Serie Hörbilder, aber auch das Hörspiel. Das sind Sendungen, wie du selbst sagst, auch, die nicht extra als Podcast angeboten werden, aber zumindest in den Podcatchern erhältlich sind. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir dorthin gehen müssen, wo uns die Leute gar nicht suchen. Mhm. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass viele Leute wissen, auf welcher UKW-Welle man jetzt Ö1 findet. Das ist etwas, was 40 plus noch weiß, aber 20 plus, wer dreht denn überhaupt noch ein klassisches Radio auf?
Ja.
Und deswegen ist da die Entscheidung gefällt worden, dass wir diese Inhalte auch im Netz anbieten.
Mhm. Aber ihr seid da ja rechtlich ein bisschen eingeschränkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie schaut das aus? Was dürft ihr und was dürft ihr nicht?
Rechtlich sind wir leider sehr eingeschränkt. Wir dürfen unsere Inhalte im World Wide Web 7 Tage lang anbieten, maximal 30 Tage lang. Und das ist natürlich tödlich, weil wenn Inhalte verschwinden, nona, dann sind sie nicht mehr da. Und ich brauche ja Zeit, damit ich es bewerbe. Mhm. Und das ist natürlich dann viel zu wenig. Okay. Und die Leute sind ja auch gewohnt von ihrem Konsumverhalten her, dass etwas immer da ist und dass ich immer auch zurückgreifen kann auf Inhalte. Und gerade wir bei Ö1 produzieren extrem aufwendig, sehr dicht, dass das Inhalte sind, finde ich, die dauerhaft zur Verfügung stehen sollten. Mhm. Nur leider ist das keine Entscheidung, die wir fällen können. Das ist eine politische Entscheidung. Das muss das ORF-Gesetz verändert werden, damit wir auch grenzenlos im Internet unsere Inhalte anbieten dürfen. Und ich finde es, jeder, der ORF-Gebühren zahlt, sollte das Recht haben, wenn er sie bezahlt, dass er sie auch immer anhören kann, dann diese Inhalte, und nicht, dass sie nach 7 Tagen, maximal 30 Tagen verschwinden.
Mhm. Das heißt in der Praxis, dass ihr ein Morgenjournal quasi auf Spotify oder einfach ins Netz werft und nach 7 Tagen muss das wieder raus?
Genau.
Oder maximal 30 Tage.
Wir geben dann selbst schon, wenn wir jetzt dort hineinschupfen, setzen wir selbst schon das Hackerl, damit es dann wieder verschwindet. Mhm. Ja.
Okay, und ist da rechtlich, ist es realistisch, dass sich da was ändert? Oder schaut das gerade so aus, als wäre das quasi in Stein gemeißelt und da passiert eh nichts?
Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass es Verhandlungen gibt. Mhm. Zwischen dem ORF und der dafür verantwortlichen Regierungsstelle, dass es da wieder jetzt verhandelt wird. Mhm. Ja, und dass da sozusagen dieser digitale Schub, den wir als Öffentlich-Rechtlicher brauchen auch, dass da in dem Bereich das aus unserer Sicht verbessert wird. Mhm. Und auch aus der Sicht der Gebührenzahlerinnen und der Gebührenzahler. Mhm.
Also das ist schon auch im Interesse vom ORF. Also die wollen das unbedingt.
Mehr denn je, unbedingt. Ja. Das ist... Es kann schon sein, dass man früher nicht daran gedacht hat, was das bedeutet und so, aber es ist seit langem allen klar, dass das nachverhandelt werden muss, mhm, und dass das gebessert werden muss. Und es ist in Österreich leider aber auch so die Situation, dass das auch im Interesse natürlich unserer medialen Mitbewerber ist, dass wir nicht zu lang präsent sind, weil wir dann wiederum zu stark sind. Also das ist leider ein nicht immer einfaches Terrain, aber ich hoffe echt, dass man sich da auf etwas einigt, weil wenn man es vergleicht mit anderen europäischen Ländern, da werde ich immer wieder komisch angeschaut, wenn ich auf internationalen Konferenzen bin von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa, weil die ganz andere Gesetze haben, mhm, viel viel lockerer, was das anbelangt.
Okay.
In Deutschland zum Beispiel eine Jahrregelung, in Großbritannien gibt es grenzenlos, also in Skandinavien grenzenlos, also ganz unterschiedliche Zugänge dazu. Und so starr wie in Österreich kenne ich es von keinem European Broadcasting Union Mitglied. Die EBU ist der Dachverband von allen Öffentlich-Rechtlichen in, mhm, Europa.
Wäre das jetzt rechtlich für euch möglich, wenn ihr sagt, okay, wir wollen irgendwie das Gesetz umgehen, wir produzieren quasi extra Sendungen für Podcasts, also wir produzieren eigene Podcasts und die dürfen dann grenzenlos dort sein? Oder
nein,
geht das auch
weil
nicht?
Laut Gesetz dürfen wir nur das als Podcast anbieten, was auch Broadcast war.
Okay.
Das ist, man glaubt es gar nicht so, wenn man nicht innerhalb vom ORF ist, wenn man sozusagen hört und konsumiert, woran wir uns da halten müssen, um nur ja nicht legale Probleme zu bekommen. Mhm. Das heißt, auch wenn ich eine Podcast-Serie entwickle für Ö1 und FM4, muss ich schauen, dass ich on-air einen Sendeplatz habe. Weil sonst ist es nicht rechtlich korrekt.
Okay.
Ja, das ist starr und das ist oft mühsam natürlich für uns, die wir entwickeln wollen, Inhalte neu positionieren wollen. Das sind natürlich die mühsamen Schritte dann. Ja.
Das heißt, aber es gibt auch die Variante, wo ihr sagt, hey, wir hätten da eine Idee für ein Podcast-Format, wir brauchen nur noch schnell irgendeinen Sendeplatz. Gibt es die Variante auch, wo ihr sagt, ja, dann spielen wir das halt um 3 in der Früh? Damit's...
Ja, natürlich. Okay. Ja, sicher, natürlich. Wir probieren alles. Ja. Wir sind kreativ, wir arbeiten in einem kreativen Business. Ja. Wir probieren natürlich alles, aber es ist gar nicht so leicht, einen Sendeplatz zu finden. Ja?
Ja.
Und ich habe für Ö1 und FM4 die erste fiktionale Podcast-Serie des ORF entwickelt. Und da war es einfach, einen Sendeplatz zu finden, weil wir haben das dann klassisch am Sendeplatz vom Ö1-Hörspiel ausgestrahlt.
Aber das könnte ich mir heute nicht mehr anhören, weil es wieder runtergenommen wurde.
Das ist das Dramatische, wenn ich daran denke, wie viel Arbeit hineingeflossen ist in diese wunderschöne Serie. Und wann immer ich auch Kollegen habe in Deutschland, könntest du die mir noch schicken, ich möchte sie anhören, vielleicht übernehmen wir sie, weil das kommt bei uns sehr, sehr oft vor, dass wir einen tollen Programmaustausch haben zwischen den ARD-Radioanstalten und den ORF-Radioanstalten. Und dann muss ich Ihnen immer irgendwelche Files über WeTransfer schicken, weil ich leider keinen Link mehr habe, wo die Serie zu hören ist.
Okay.
Und das ist natürlich besonders schmerzhaft bei Inhalten, die nach wie vor extrem aktuell sind.
Ja.
Und es ist ja so, als ob wir dann immer nur das, was man gerade hört, an Inhalten zur Verfügung haben. Aber wir haben einen unglaublichen, ich drücke es jetzt märchenhaft aus, wir haben einen unglaublichen Schatz an Inhalten. Wir haben auch ganz viele Fans von unseren klassisch produzierten Hörspielen mit diesen großen Stimmen des Burgtheaters und so. Völlig anders damals produziert, vor 40 Jahren und so. Aber trotzdem, es gibt diese Liebhaber dieses klassisch produzierten Hörspiels, wo dann in einem Hörspielstudio die Tür noch geschmissen wurde oder sonst etwas. Warum nicht das jetzt online stellen, damit man sich das anhören kann? Und vielleicht sogar für einen Unterricht an der Uni oder an der Schule oder sonst wo verwenden kann. Mhm. Es ist einfach schade. Es ist schade. Und wir haben da, das ist ja auch uns, ich sehe das ja auch als unseren Auftrag als Öffentlich-Rechtliche, zu informieren, zu bilden, zu unterhalten und das nonstop. Mhm. Wir sind da in einem Umdenkprozess. Es war tatsächlich früher so, man schaltet das Radio ein, das ist jetzt live und dann ist es weg. Aber das hat sich geändert. Wer von uns setzt sich noch hin zu klassischen Live-Radio- oder Fernsehzeiten? Ich bin noch so aufgewachsen, 19.30 Uhr Nachrichten. Ich mache das längst nicht mehr.
Ja.
Und meine Kinder auch nicht mehr. Das tut man nicht mehr. Sondern man holt sich dann den Inhalt, wenn man ihn gerade hören möchte.
Ja.
Und das ist, wenn man unterwegs ist, so wie wir gerade, beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren, beim Zugfahren, in der U-Bahn, beim Pendeln, beim Autofahren. Und das ist ja das Wunderschöne.
Mhm.
Und deswegen glaube ich auch, dass Audio so wunderbar funktioniert, weil wir eine Gesellschaft mit großer Mobilität sind. Und da ist Audio ein wahnsinnig tolles Medium. Mhm.
Sollen wir ein bisschen weitergehen?
Ja, gerne.
Sind. Und gehen wir vielleicht drüber, damit wir die Fahrradfahrer nicht zu sehr im Weg sind.
Wir können auf die Seitenstraße
gehen. Seitenstraße.
Teil 2. Same, same, but different.
Ja, die Unterschiede sind enorm und die darf man nicht unterschätzen. Und ich gehöre zu denen, die ganz klar sagt, nur ein File vom Radio in einen Podcatcher zu ziehen, macht noch keinen Podcast aus diesem Radio-File. Es ist total wichtig, da einen großen Unterschied zu machen. Und da müssen wir auch lernen als Radio und das zu akzeptieren, dass wenn wir Podcast machen wollen, das wirklich anders klingen muss. Weil Podcast ein anderes Medium ist als Radio. Podcast aus meiner Sicht ist viel intimer. Als Hörerin habe ich viel mehr den Eindruck, ich setze mich da jetzt an den Tisch dazu und höre hier zu, was wir so reden.
Mhm.
Oder ich lausche da Nachbarn zu, die miteinander reden.
Ja.
Es ist viel mehr das One-to-One, 1:1. Radio ist viel stärker, ich berichte allen. Es ist zwar immer so gewesen, wenn mir beigebracht worden ist, wie sprechen im Radio. Du setzt dich ins Studio und denk dir an eine Person, der du diese Geschichte jetzt erzählst.
Mhm.
Aber trotzdem hat es einen viel breiteren, so richtigen Sender, so ein richtiges Senderbewusstsein, als dieses Podcast-Format, das intimer ist. Und durch dieses viel intimere Medium beim Podcast hat sich auch, wenn ich so vergleiche, die Erzählweise verändert und auch die Art der Präsentation.
Mhm.
Du musst beim Podcast viel mehr weg von diesem Verkünden, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, sondern viel mehr, hey, hör mir zu, ich habe da eine lässige Geschichte. Also es ist viel kolloquialer, viel informeller, vom Habitus her viel viel spontaner, im positiven Sinn, viel niederschwelliger. Und da fällt mir gleich dazu ein, nach wie vor aus meiner Sicht, aus meiner Audioliebe-Sicht, nach wie vor super produziert, aber hat eben nicht so diesen Verkünderstatus, mhm, sondern vielmehr dieses, als ob es live wäre, mhm, was gar nicht so einfach ist. Weil ja, es gab genügend Podcasts, die dann sich, wo du gemerkt hast, oh, da setzen sich die Macher jetzt einfach einmal so hin, ohne Konzept.
Ja.
Und das hörst du, das hörst du, das hörst du. Da sag ich aus der Redaktionssicht, aus der Sicht der Redakteurin, oh my God, where is the editor? Wo ist die Redakteurin, die hier mal sagt, du, schneiden, schneiden, schneiden. Ich finde, bei Minute 20 solltest du jetzt zu dem Punkt kommen oder dem Punkt kommen oder dem Punkt kommen. Ich finde es super, dass man das Podcast-Medium genutzt hat, um einfach mal drauf loszulegen. Jeder kann das ja machen und nicht so viele Hierarchien hast, die dann erst einmal sagen, so und so und so und so. Aber es hat bei vielen Podcasts gefehlt. Mhm. Diese Idee, warum setze ich mich da jetzt hin und warum mache ich das?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und das wäre auch meine Frage, wie kommt man dann dorthin als Podcast-Medium zu dieser quasi journalistischen Stärke vom Radio?
Mhm.
Aber man mischt das und mixt das mit diesem, was du gerade ja, beschrieben hast, vom Podcast, diese quasi Intimität oder ja, Lockerheit.
Ich war auf einem super Audio-Festival, das alle 2 Jahre in Irland stattfindet, Hearsay. Und da war ein Kollege von den USA, der vom klassischen öffentlich-rechtlichen Radio in den USA kommt, NPR, mhm, und der dann aber gewechselt ist zum Podcast machen. Und der hat ein extrem simples Schema aufgezeichnet, das für mich aber unglaublich wirkungsvoll ist. Und er sagt, er hat auch gesagt, er sagt das jedem, bevor er oder sie einen Podcast startet, denkt daran. Er hat einen Kreis aufgezeichnet. Oben stand them, unten me, rechts why, links what. Und er hat gesagt, das muss man sich überlegen, bevor man einen Podcast macht. Wer sind them? Wer sind die, für die ich diesen Podcast mache? Wer ist meine Zielgruppe? Me. Wer ist das Ich? Wer bin ich in diesem Podcast? Welche Rolle nehme ich da ein in dem Podcast? Warum mache ich diesen Podcast? Und was erzähle ich? Und das ist ganz wichtig, sich wirklich, und er hat gesagt, wenn du nicht keine Antwort hast auf diese 4 Fragen, dann beginn gleich gar nicht mit einem Podcast.
Okay.
Und das ist wirklich interessant, wenn man sich das so durchspielt und so selbst bei Podcasts durchgeht, die man machen möchte, die man planen möchte. Ich wollte jetzt auch gerade einen Podcast machen, der aber leider wegen Corona verschoben werden musste. Da habe ich mich auch wieder hingesetzt und gesagt, so, für welches Zielpublikum mache ich denn wirklich den Podcast? Mhm. Zahlt sich das aus? Wer sind wir? Sind wir die Experten oder sind wir die, die wir interviewen? Was wollen wir Ihnen jetzt wirklich im Podcast erzählen, was nicht jetzt eh schon im Radio vorgekommen ist? Mhm. Und warum? Ja, und das hilft echt. Mhm. Das hilft echt. Es hilft, ein Konzept haben. Und aus meiner Sicht, wenn man ein Konzept hat, egal wofür, dann hast du die Freiheit, innerhalb des Konzepts zu spielen.
Mhm.
Wenn du vor allem, aber das, so geht es mir halt auch bei ganz klassischen Audiodokus. Wenn ich weiß, wie ich beginnen möchte und wenn ich weiß, wie ich aufhören möchte, dann gelingt es mir schon viel leichter, mal diesen Bogen der Geschichte zu setzen. Und wenn ich dann sogar, bevor ich beginne mit meinem Bogen, wenn ich dann sogar weiß, was auf dem Bogen stattfinden soll immer wieder, dann kann ich mich daran auch immer wieder festhalten. Muss aber nicht, kann aber.
Ja.
Und dann kommst du, merkst du echt, wie das ein Guss wird. Es klingt oft so einfach, so wahnsinnig einfach, wenn man tolle Podcasts anhört und denkt, man denkt sich gerade bei den, ich bin ein riesiger Fan von britischen und amerikanischen Podcasts und skandinavischen, weil die aus meiner Sicht tatsächlich diese Fähigkeit haben, sehr locker zu klingen, aber trotzdem ist da wahnsinnig viel Arbeit dahinter, dass das so locker klingt. Sie haben schon die Gabe, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, cool zu klingen, on air, und wir im deutschsprachigen Raum klingen immer mal, wir sagen das eh nur noch scripted, wir verwenden da das englische Wort, wir klingen zu sehr nach Blatt und nicht mündlich genug.
Ja. Liegt das an der Sprache? Oder woran liegt das? Teil 3. Wieso wir nicht so locker klingen wie die Amis.
Na, gute Frage, woran liegt's? Es hat was mit Kultur zu tun. Ich glaube, es hat echt damit zu tun, wie man aufwächst, in was für einem Umfeld. Ist Storytelling Teil deiner Ausbildung? Haben wir in der Schule gelernt, uns hinzustellen und frei zu erzählen? Oder wurden wir da eher ausgelacht? Ging es bei uns in der Sprache darum, dass wir alles sofort immer perfekt formulieren? Oder ging es einfach auch nur darum, hey, was hast du für eine Geschichte? Was möchtest du mir erzählen? Wurden wir je ermutigt, uns frei hinzustellen und frei zu erzählen? Oder war es bei uns immer diese Haltung, wow, nur ja, keinen Fehler zu machen? Mhm. Und also das ist etwas, was tief aus meiner Sicht drinnen hängt. Mhm. Es hat mit Sprache auch zu tun, glaube ich. Ich habe schon den Eindruck, dass Deutsch ist in vielem, wegen allein schon der grammatikalischen Struktur, nicht so eine spontane Sprache. Aber es hat schon auch damit zu tun, ob man aus so einer mündlichen Sprachtradition kommt oder nicht. Mhm. Und die geht mir bei uns ab. Mhm. Bei uns trauen sich ja auch die wenigsten, auch wenn sie extrem professionell sind, vor einem Publikum hinzustellen und frei zu sprechen. Bei uns haben sofort alle mal den Zettel in der Hand.
Das stimmt, ja.
Es gibt natürlich Techniken, vereinfachen. Das heißt, ich liebe es dann, mir ein Mindmap zu zeichnen und auf dem stehen dann die drei Punkte, und die ich sagen möchte. Und dann halte ich mich daran fest. Aber kaum liegt vor mir etwas scripted, Katastrophe, schaue ich dahin und red's runter auch. Ich habe ein paar Kollegen, gerade auch im aktuellen Dienst, die Mittagsjournal und so moderieren, die können das ziemlich gut. Da weiß man ganz genau, die haben ein Manuskript, aber die Art, wie sie es dann präsentieren, ist eigentlich sehr direkt zu mir, sehr erzählt. Ja. Aber die meisten von uns, die wir so on air präsentieren, haben ein Manuskript, und was das Traurige daran dann ist, du schreibst natürlich, kaum hast du ein Manuskript, schreibst du ja schon viel mehr Geschriebenes als Gesprochenes.
Ja, das stimmt.
Die Sprache ändert sich sofort. Kaum schreibst du sie nieder, anstatt, so wie jetzt, einfach drauf loszureden.
Und du machst bei deinen Stories komplett ohne Manuskript, also
nein,
mit Mindmap oder schon?
Ja, ganz hängt davon ab. Also für klassische Moderationen schreibe ich natürlich auch auf.
Ja.
Und wenn, also zum Beispiel Anmoderationen von Hörspielen oder so, oder für meine Hörbücher, Sendung, die Rezensionen, die schreibe ich auch. Und es ärgert mich jedes Mal wieder, weil ich denke, komm, bau jetzt doch deine Sendung um. Lass mal den schönen Sound an uns vorüberziehen und denk mir jedes Mal, hey, komm, mach's anders. Vielleicht mehr im Interviewstil, das ist dann schon viel leichter. Wo ich sehr viel experimentiert habe, ist bei meinen Features, bei den Dokumentationen, die wir am Samstag um 9 Uhr bringen. Da hat sich sehr viel geändert. Die wurden früher sehr scripted, sogar von Schauspielern oft gelesen. Und mittlerweile machen das viel mehr Autorinnen und Autoren selbst. Und dann oft auch in einem Stil, wo du gar keine gar keine Sätze mehr vor dir stehen hast, sondern dich wirklich nur so ins Studio setzt und dann der Regisseurin und dem Regisseur erzählst, den Inhalt, den du gerne dann in dieser Doku erzählen möchtest, und danach gehst du und baust das alles zusammen.
Mhm. Vielleicht ganz kurz zurück zu den Amis und Briten, wo es so leicht klingt. Wie machen die das? Weißt du das? Wie da quasi die gängigste Methode ist, dass man dann eben so ein lockeres Feeling, aber trotzdem mehr oder weniger perfektes inhaltliches Ding am Schluss kriegt?
Ganz unterschiedlich. Also es ist tatsächlich so, dass es ganz klassisch ist, dass da einige Kollegen ihre Scripts vor sich liegen haben und es dann trotzdem ihnen gelingt, sobald sie den Mund aufmachen, dass das sehr kolloquial klingt. Mhm. Und manche machen sich nur Notizen, manche machen es im Interviewstil, sodass sie sich gegenseitig interviewen. Und dadurch klingt es dann schon viel natürlicher auch. Also keine Wundertechnik, überhaupt nicht. Aber vielmehr die Gabe.
Ja, okay.
Vielmehr die Gabe, das so dann rüberzubringen.
Teil 4 – The New Golden Age of Audio.
Sollen wir umdrehen?
Ja.
Ein paar habe ich noch, aber du hast vorher schon ganz kurz angesprochen den Audio-Boom, den wir jetzt da gerade durchleben, der ja auch zumindest zum Teil in Österreich angekommen ist. Wie ist das jetzt fürs Radio? Profitiert das Radio davon oder ist es eine Gefahr, dass Podcasts gerade so groß werden?
Aus meiner Sicht profitiert das Radio ungemein dadurch, weil, wie gesagt, allein schon der Begriff Audio dieses Medium viel mehr ins Zentrum rückt. Das Radio profitiert auch, weil man jetzt das, was man so beim Podcast machen lernt, ins Radio auch bringen kann. Mhm. Das heißt, man kann sich jetzt gerade so ein Sender wie Ö1 kann sich jetzt auch angewöhnen, Inhalte vielleicht ein bisschen anders zu präsentieren. Mhm. Weil diese Zeiten, dieses ich trage dir jetzt eine Nachricht vor, die sind vorbei. So wie ich aufgewachsen bin, so klingen heute schon keine Nachrichten mehr in Ö1 oder sonstige Sendungen. Das ist erst in den 70er Jahren aufgebrochen worden, dass man da Geschichten hört, allein schon vom Inhalt, die nicht nur jetzt der Politiker, sondern hey, Menschen wie du und ich, lustigerweise sind wir da jetzt im Prater, und das war revolutionär, wie der ehemalige Ö1-Chef Peter Klein. Nein, es war der Alfred Treiber, der Ö1-Chef vor ihm, da in den Prater gegangen ist in den 70ern, um die normalen Leute aufzunehmen und über sie Geschichten zu erzählen. Mhm. Das gab es davor nicht. Es war ein viel mehr staatstragendes Medium. Mhm. Und das hat sich jetzt allein schon extrem geändert in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, es wird sich auch zunehmend der Stil, wie wir Geschichten erzählen, wie wir Inhalte präsentieren, das wird sich auch ändern. Mhm. Und davon kann das Radio dann profitieren.
Okay.
Auf alle Fälle.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, muss sich quasi das Radio quasi jetzt ein bisschen wandeln, damit die neu gewonnene Hörerschaft, die jetzt auf einmal da ist, die vielleicht vorher nicht audiobegeistert war, dann zurück zum Radio kommen kann. Oder liege ich da falsch?
Früher hat man immer gesagt, die 20-Jährigen werden dann als 40-Jährige zum Radio kommen, zu Ö1 zum Beispiel. Das passiert dann automatisch. Heute ist das nicht mehr so. Heute muss man sich darum kümmern, dass die das kennenlernen, dieses Medium, weil sie werden als 40 plus, wenn sie dann 40 plus sind, nicht mehr ein Radio einschalten. Das heißt, wir müssen dorthin gehen, wo die Leute jetzt sind. Und das heißt, man muss uns auf dem Smartphone finden können, mit einer App oder dass du drüber stolperst in deinen Podcatchern und da die Inhalte findest. Und du wirst jetzt von deinem Hörverhalten schon so eine bestimmte Erwartungshaltung haben, dass wir da unsere Sendungen dann schon so anbieten müssen, dass du auch hängen bleibst. Mhm. Das heißt nicht, dass wir die Inhalte verändern müssen, aber vielleicht ein bisschen den Stil, die Art der Anmoderation. Wie können wir dich jetzt auf eine vierteilige Serie, die gerade im Radiokolleg lief, zum globalen Ausnahmezustand, wie können wir die jetzt so präsentieren als Podcast, dass wenn du beginnst reinzuhören, dranbleibst. Mhm. Die Serie aus meiner Sicht ist super. 17 Kolleginnen und Kollegen, Leute aus der ganzen Welt, interviewt von Brasilien bis Indien, Chile. Wie geht euer Land, wie geht ihr um mit Corona? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Ja. Ich finde, so ein Inhalt, der kann auf jeder Plattform landen. Aber trotzdem, weil du nicht der Hörer bist, der automatisch um 9 Uhr in der Früh das Radiokolleg einschaltet und genau weiß, was dich da erwartet, weil du der nicht bist, muss man es schon allein deswegen im World Wide Web anders anbieten. Okay. Denen nämlich, die keine Ahnung haben, was eben dieses Radiokolleg ist. Ja. Und das ist für uns die Herausforderung, aber ich sehe das als echt als Chance. Mhm. Weil wie ich begonnen habe, mit dem Radio zu arbeiten, eben Anfang der Nullerjahre, war das so eine extrem so, naja, das goldene Zeitalter des Radios ist vorbei, wo man experimentieren konnte, tun konnte, Narrenfreiheit hat. Jetzt ist es eher, ja, die Leute wollen nur Fernsehen und so. Und das hat sich extrem gewandelt, Stimmt. Und deswegen ist das Golden Age of Audio, und Radio profitiert total dadurch. Mhm. Ja.
Kann man aber sagen, dass speziell in Österreich diese Transition vor allem eben für die Radiobranche oder für euch jetzt speziell nur dann funktionieren kann, wenn eben dieses Gesetz geändert wird, weil sonst seid ihr in Wahrheit trotzdem chancenlos, oder? Weil man muss es halt Leute wie ich wollen es eben on demand und nach einer Woche, wenn ich es verpasst habe, ist halt blöd.
Ja, genau. Also, es ist ein extrem wichtiger Baustein, ein unglaublich wichtiger Baustein, aber ich muss mir auch überlegen, wie erzähle ich die Geschichte. Das ist der zweite Baustein. Wenn ich will, dass mein 17-jähriger Neffe nicht nur YouTube schaut, sondern auch Audio sich anhört, dann muss das so gemacht werden, dass ihm das taugt.
Wenn man jetzt als Radio schon jahrzehntelang gutes Radio macht und dann wird auf einmal ein Zweig davon so abgefeiert jetzt und das ist aber teilweise journalistisch deutlich schlechter und auch vielleicht technisch schlechter, aber im Prinzip das gleiche Medium, ist man da, ärgert man sich da und ist neidisch und denkt sich, Alter, wir machen das schon ewig.
Nein, man beobachtet es amüsiert, man beobachtet es interessiert. Man wundert sich dann schon oft, was, das gefällt denen? Weil wir halten uns dann die Ohren zu und denken, mal, bitte ist das schlecht aufgenommen. Da kracht es ja. Die ist ja viel zu weit weg vom Mikrofon. Hast du den Blubberer gehört? Aber das ist halt unsere extreme Passion für das Medium Audio. Und es ist anscheinend tatsächlich so, dass es den Hörerinnen und Hörern gar nicht auffällt und eher wurscht ist. Wir haben jetzt große Sorgen gehabt während Corona, weil wir einfach technisch unsere Inhalte nicht so liefern konnten wie normal, weil wir ja alle im Homeoffice waren. Mhm. Und teils hat es dann on air schon ein bisschen sehr gekracht. Aber interessanterweise haben wir in unserem Hörerprotokoll, wo wir dann immer das Feedback kriegen von den Hörern, diesbezüglich kaum eine schlimme Nachricht gehabt. Und der Ö1-Hörer, die Ö1-Hörerin, sind sehr streng mit uns. Also die regen sich sofort auf, wenn wir etwas falsch aussprechen.
Das glaube ich.
Wenn wir zu viele Anglizismen verwenden oder zu viele, wie sagt man da, Alemannismen. Aber lustigerweise gab es diesbezüglich nicht so heftiges Feedback. Mhm. Wir haben den Standard, gutes Audio abzuliefern. Wir sehen, im Podcast ist es möglich, da auch ein bisschen salopper zu sein. Und es ist trotzdem eine gute Geschichte. Ich muss ja zugeben, ich war ja auch sehr oft in gar nicht einfachen Gegenden unterwegs, Weltgegenden unterwegs, wo ich unter gar nicht so einfachen Umständen aufgenommen habe. Und da ging es mir dann aber in die Situation um die Geschichte. Mhm. Und auch nicht darum, dass das jetzt extrem gut vom Sound her klingt. Mhm. Und die Leute sind dann trotzdem dran geblieben. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Wenn die Geschichte gut ist, dann bleibe ich dran. Ja. Auch wenn es dazwischen mal kracht. Mhm. Das heißt, da muss man diese Verliebtheit auch aufgeben dazwischen. In diesen ganz kristallklaren, wunderschönen Ton. Und sagen, ja, aber trotzdem, es ist packend. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist aber, was wir eh schon gesagt haben, die Podcasts werden überleben, die einen Plan haben. Ja. Die anderen werden wieder verschwinden.
Ich muss das jetzt sickern lassen, alles, weil es war sehr viel, aber perfekt. Also, vielen, vielen Dank.
Gerne. Freut mich sehr. Es war spannend zu reden, ja? Dann reflektiert man gleich wieder über das, was man tut.
Ihr könnt es jetzt auch sickern lassen. Das war immer wieder Podcast. Danke, Monika Kalcic. Es war mega spannend. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Produziert von Malderino Kiesens.